Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich bin der Überzeugung, und ich finde, alles weist darauf hin, dass das auch zutreffend ist, dass die Demokratie in hohem Maße von kulturellen Bedingungen abhängt. Ich glaube, man muss den Menschen mehr zutrauen und weniger Vorschriften machen. Bildung ist weder Wissensakkumulation, ja, noch lediglich Methodenkenntnis, wie es so manchmal vorgestellt wird, sondern im Kern geht es um Urteilskraft.
Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und ich darf heute mit Julian Nina-Rümelin sprechen. Er ist Philosoph und ehemaliger Politiker. Im ersten Kabinett Schröders war er Kulturstaatsminister. Vielen ist er aus Talkshows bekannt, aber auch auf dem Weihnachtsmarkt ist er anzutreffen. Zumindest hat er dort seine Frau Nathalie Weidenfeld kennengelernt, mit der er zuletzt das Buch herausgegeben hat, Erotischer Humanismus. Ich freue mich, dass Sie heute da sind, Herr Nina-Rümelin. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch.
Lassen Sie uns die Erotik nochmal zurückstellen, aber den Humanismus in den Mittelpunkt rutschen. Verstehen Sie sich selbst als Humanist?
Ja, wobei, sagen wir mal so, ich war auf einem humanistischen Gymnasium in München, habe da auch nichts zu beklagen. Das waren gute 9 Jahre, habe das Griechische dann auch wirklich schätzen gelernt, das Altgriechische, in den letzten Jahren in der Schule und dann auch im Studium und später als Dozent und Professor, weil die Originalschriften schon nochmal einen ganz anderen Eindruck geben, als wenn man das in deutschen Übersetzungen liest. Aber das meine ich nicht mit Humanismus. Alte Sprachen sind schön, wenn man sie beherrscht, aber nicht zwingend. Sondern Humanismus ist eher die Vorstellung, wir gehen respektvoll als Menschen miteinander um. Wir sehen uns selbst als Autorinnen oder Autoren unseres Lebens. Wir nehmen Verantwortung wahr. Und das hat viele philosophische Voraussetzungen und praktische Implikationen. Also insofern würde ich wirklich sagen, ich verstehe mich als humanistischer Philosoph. Ja.
Respekt ist ein Stichwort, das auch im Streit zu tragen kommt. Ich habe mir sagen lassen, Sie streiten gerne, Herr Nina-Rümelin.
Wirklich? Also nein. Also manche haben mich auch mal kritisiert oder vorsichtig angemerkt, ich sollte doch vielleicht eher in den Konflikt gehen und nicht so ausgleichend wirken. Auch in politischen Ämtern habe ich immer den Ausgleich versucht, zum Beispiel den großen Konflikt zwischen Ländern und Bund um die Kultur. Kann der Bund überhaupt Kultur fördern? Da gab es ja massive Konflikte, unter anderem auch mit Bayern. Mein Vorgänger, da ist das richtig eskaliert. Und als ich dann kam, haben sich alle gewundert, dass das auf einmal sehr rasch befriedet war und wir kooperativ, wir haben ein gutes Verhältnis entwickelt. Hans Zehetmeier ist gerade gestorben, es war einer der erfolgreichsten Wissenschaftspolitiker in Deutschland, dem ich auch ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis dann entwickelt habe. Als ich Dekan wurde an der Fakultät, war die Fakultät berühmt zerstritten. Das dauerte dann nur wenige Monate und dann war sie vollständig friedlich. Nein, das ist, glaube ich, ein ganz falsches Image. Ich habe halt meine eigene Meinung, mein eigenes Urteil und das gefällt nicht allen. Und dann gebe ich nicht nach aus opportunistischen Gründen. So dieses Phänomen Ähren im Winde, wie ich es manchmal so ein bisschen herablassend nenne, bitte nicht missverstehen. Ja, einmal ist meinetwegen die DDR eine ganz schlimme Diktatur, die man bekämpfen muss. Und dann beginnt die Entspannungspolitik. Und auf einmal sind diejenigen, die sagen, die DDR ist eine Diktatur, böse Antikommunisten. So dieses, ja, mal ist die Öffentlichkeit sehr linksgesinnt, dann ist sie wieder mehr rechtsgesinnt. Das hat mich immer skeptisch gemacht, weil das kann ja nicht stimmen. Wenn man ein gutes Urteil hat, dann kann man das nicht nach den Stimmungslagen richten. Und dadurch entsteht vielleicht manchmal der Eindruck, das ist ein sperriger Mensch, der zum Beispiel in der Corona-Krise immer mal wieder Kritik an überzogenen Maßnahmen geäußert hat. Das geht doch gar nicht. Ja, doch, das geht. Und die stellen sich durch die Bank jetzt als berechtigt heraus, die Bedenken, die ich damals formuliert habe. Also nein, ich bin eher fast harmoniesüchtig. Ich will keinen Streit. Aber es gibt manchmal Streit um inhaltliche Fragen und dem darf man dann auch nicht aus dem Weg gehen.
Um inhaltliche Fragen zu streiten, ist das etwas, was Sie sagen, das haben Sie aber in Ihrer humanistischen Schulausbildung lernen dürfen, sich mit Texten auseinanderzusetzen, zu reflektieren und Eigenes auch daraus zu ziehen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, dass das alte humanistische Gymnasium, ob das heute genau so noch ist, da habe ich etwas Bedenken unterdessen, das ja doch sehr auf Reflexion auch setzt. Natürlich, klar, man muss die lateinische Grammatik erstmal lernen und die ganzen Vokabeln. Und das ist auch nicht etwas, was mir besonders leicht gefallen ist. Also ich habe eher Begabung für Mathematik, für Physik, für Deutsch, für sprachlichen Ausdruck. Aber Vokabeln lernen, das war so etwas, was ich gar nicht liebte.
Das geht vielen bestimmt
das geht
so.
Vielen so. Und der Aufwand ist natürlich beträchtlich, im Lateinischen vor allem, im Griechischen teilweise auch. Aber dann blieb doch Zeit, zum Beispiel einen Originaltext, einen Dialog von Platon sich anzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das scheint schon eine besondere Stärke des jedenfalls alten humanistischen Gymnasiums gewesen zu sein. Die Leute lernen, selbst zu denken, auch durch diese Konfrontation mit einer ganz anderen Kultur. Die Texte sind 2400 Jahre alt, das ist lange her. Sich da erstmal hineinzudenken, das erfordert einige Anstrengungen. Und es schadet interessanterweise nicht. Also ich habe nur wenig Physik gehabt in meiner Schulzeit. Das hat mich aber nicht behindert beim Physikstudium. Es wird dann immer gesagt, wie kann jemand, der im humanistischen Gymnasium ist, dann Physik studieren? Nein, das war kein Problem. Es geht eben doch, Bildung ist, das ist ja auch so ein Thema, habe ja dazu auch ein bisschen geschrieben, Philosophie humaner Bildung. Bildung ist weder Wissensakkumulation, ja, noch lediglich Methodenkenntnis, wie es so manchmal vorgestellt wird, sondern im Kern geht es um Urteilskraft. Ich muss mir selber ein Urteil bilden können. Ich muss mit Daten natürlich umgehen können. Ich muss mir auch gewisse Kompetenzen aneignen, selbstverständlich. Aber im Kern ist das eine Persönlichkeitsfrage. Und die Persönlichkeitsentwicklung steht im Mittelpunkt, denke ich, des Bildungsprozesses. Und das ist typisch humanistisch. Ja, das ist eine humanistische Idee, Persönlichkeitsbildung.
Damit nehmen Sie jetzt allen Kindern viel Druck da draußen, die von ihren Eltern jetzt gerade noch Lateinvokabeln abgefragt werden.
Auch das, aber ich gebe vielleicht auch noch ein aktuelles Beispiel. Es hieß nach dem Ende der Pandemiekrise, in dem Sinne mit Schulschließungen und so weiter, jetzt, was ist hier alles an Stoff versäumt worden? Und ich glaube, das ist die falsche Diagnose. Der Stoff ist nicht das Problem, sondern dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler praktisch den Anschluss verloren haben, nicht mehr mitkommen und auch keine Lust mehr haben und so. Das ist wirklich ein Problem. Da gibt es unterdessen sehr besorgniserregende Daten. Das mit dem Stoff würde ich tiefer hängen. Es gibt Untersuchungen dazu, wie viel Stoffwissen noch da ist. Ein Jahr nach dem Abitur sind die meisten schon nicht mehr in der Lage, das Abitur zu schaffen, auch wenn sie gute Noten hatten im Abitur. Das relativiert sich nach einiger Zeit. Was bleibt, sind eben die Fähigkeiten, umzugehen mit bestimmten intellektuellen Herausforderungen. Das ist viel wichtiger.
Wie war das bei Ihnen in Ihrer Kindheit und Jugend? Sie kommen aus einem großbürgerlichen Haushalt?
Großbürgerlich kann man gar nicht sagen, weil die Familie war nicht auf Rosen gebettet, was das Finanzielle oder Ökonomische angeht. Mein Vater war Künstler. Und wenn meine Mutter dann nicht ganz ungewöhnlich für die 50er Jahre Vollzeit als Bibliothekarin im Deutschen Museum gearbeitet hätte, sie hat auch eben ein Hochschulstudium in Bibliothekswissenschaft absolviert und hat später das Forschungsinstitut organisiert des Deutschen Museums, dann wäre das schwierig gewesen. In den 50er Jahren war für Kunst nicht viel Spielraum. Da war der Staat Deutschland nach dem Krieg in einer Wiederaufbauphase, da konnte man sich nicht wesentlich um Kunst kümmern. Mein Vater war für Kunst im öffentlichen Raum, hier gleich in der Umgebung, Oettingenstraße zum Beispiel, ist diese Dame mit Krug, das ist von meinem Vater, oder die Soldnerkugel, die da vor dem Vermessungsamt ist, in der Oettingenstraße und so.
Ich ergänze noch ganz kurz, ja. Für alle, die es nicht wissen, Bildhauer ist der Beruf Ihres Vaters, genau. Und auch Ihres Großvaters schon.
Genau, Bildhauer, teilweise auch Maler, Freskomaler. In Nürnberg gibt es immer noch Freskos, die mein Großvater und mein Vater sogar als Gehilfe, er hat da mitgewirkt, zusammen gemacht haben. Und auch sonst gibt es so eine Künstlertradition, also meine Großmutter väterlicherseits war ebenfalls Malerin ursprünglich, dann ist sie Kunsterzieherin an einer Schule gewesen. Gibt eine starke literarische Neigung in der Familie meiner Mutter, Margret Plöger, die Mutter meiner Mutter wiederum, war da sehr engagiert. übrigens auch in der Friedensbewegung, in der damaligen Friedensbewegung gegen die Wiederbewaffnung, eine wirklich bemerkenswerte Frau. Ja, aber großbürgerlich ist die falsche Charakterisierung. Ich zögere sogar bei bildungsbürgerlich, weil man im gewissen Sinne ist das durchaus treffend. Es gibt so ein paar auch teilweise berühmte Professoren in der Familie, Gustav von Rümelin, Max von Rümelin, Tübingen, das ist dann eher das schwäbische Achse der Familie. Aber eigentlich hat sich mein Vater nicht durch diese typische Distinktionskultur, meine Mutter etwas mehr des Bildungsbürgertums eigentlich ausgezeichnet. Er hat seine Kunst auch sehr handwerklich verstanden. Mhm. Also Respekt vor dem handwerklich-technischen, damit sind wir Kinder, meine Schwester und ich, aufgewachsen. Ich habe es mal so formuliert, es war nicht so schlimm, einen Sechser in Latein nach Hause zu bringen, so oft kam das nicht vor, als nicht helfen zu können beim Gerüstbau oder totes von lebendigem Holz nicht unterscheiden zu können oder Farben oder so. Ja, also was ist Bildung? Also Bildung etwas anders als im bildungsbürgerlichen Kanon sozusagen, den man auch zeigt, was man alles gelesen hat, was man gesehen hat im Theater oder so. Das war eigentlich ganz untypisch und das hat sich auch tief in mir eingegraben. Ich habe für meinen Beruf wenig gelesen, habe mich immer konzentriert auf das, was mir wichtig erschien, was für meine eigene Philosophie auch und mein eigenes Denken wichtig ist. Aber so diese typische bildungsbürgerliche Attitüde, ja, ich lese jede Woche einen Roman und zwei Sachbücher oder so, die habe ich mir nie zu eigen gemacht. Und das hängt sicher auch mit der familiären Tradition zusammen.
Zwei Punkte würde ich gerne aufgreifen. Zum einen machen Sie stark, dass es Freiräume gibt bei Ihnen oder gab in der Familie, auch in Ihrer Kindheit selber, aber zu denken, zu schaffen zu dürfen. Das erlebt ja nicht jeder. Ist es für Sie eine besondere Herausforderung gewesen, auch hier selbst ins Denken zu kommen als junger Mensch?
Ja, also sagen wir so, vor allem mein Vater, teilweise auch meine Mutter, waren in dem Sinne Intellektuelle, ja, als es ihnen um die Auseinandersetzung mit bestimmten Argumenten und Positionen und so weiter ging. Mein Vater war ein sehr diskussionsfreudiger Mensch, ja, und diese Herausforderung, ja, das ist schon auch spannend für Kinder, das so mitzubekommen, sehr eigenwillig in seinen Auffassungen und seinen Vorstellungen. Und das hat uns sicher geprägt. Meine Schwester ist ja auch Philosophieprofessorin geworden. Das verwundert erstmal, sagt man ja, Künstlerfamilie. Ich hatte auch selbst vor, eine Zeit lang auch wieder bildender Künstler zu werden. Das war dann eher die Sorge meines Vaters, dass es sehr schwierig geworden ist, so sah er das, mit künstlerischen Fähigkeiten wirklich ein sicheres berufliches Fundament zu bilden, weil das eben...
Und dann sind Sie Philosoph geworden.
Und dann bin ich, ja, aber eben nicht so einfach, sondern ich habe gesagt, ich werde Physiker.
Ja.
Ich werde Physiker, Diplomphysiker. Und habe Philosophie studiert aus einem großen Interesse, sozusagen Naturwissenschaft oder Physik auf der einen Seite, Philosophie auf der anderen, aber ursprünglich nicht in der Erwartung, dass ich aus der Philosophie, aus dem Philosophiestudium einen Beruf machen kann.
Bevor wir in Ihren Laufbahn der universitären Art nochmal einsteigen, mich würde noch interessieren, das, was Sie aus dem Haushalt selbst zu Hause mitgenommen haben, versuchen Sie das heute auch in Ihre Familie zu tragen, dass dort ein Raum für die Diskussion, den Austausch ist? Kooperation und Konfrontation auch mal in der Familie?
Also konfrontativ war das in unserer Familie nicht, also auch als wir klein waren. Mein Vater hat natürlich mit Gästen diskutiert. Das war dann teilweise ja auch eristisch, würde man auf Altgriechisch sagen, eris, der Streit, ja, schon auch. Eher, dass man den Kindern nicht Vorgaben macht, sondern dass man sie ernst nimmt, dass man mit ihnen, auch wenn sie noch sehr jung sind, einfach mal redet über Fragen der Weltsicht, auch des Glaubens zum Beispiel. Ja? Also da soll niemandem irgendetwas vorgeschrieben werden. Und sie sind da unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Meine zweite Tochter, die wir haben, die ist auf einer katholischen Mädchenschule. Aber wir sind eher Freidenkertradition, übrigens auch mein Vater und mein Großvater. Eigentlich auch die Familie meiner Mutter, die war so mehr Albert Schweitzer, so eine Art säkularisierter Protestantismus, so in diese Richtung. Aber bei meinem Vater war es eine klare Freidenkertradition, also antiklerikal, wenn man so will, die hat uns auch indirekt geprägt. Das war nicht das große Thema in der Familie. Meine Eltern waren sogar der Meinung in dieser Restaurationsphase, wir sollten lieber auch Konfirmationsunterricht, wir sind auch evangelisch getauft, beide mitmachen. Ich bin dann ausgetreten aus der evangelischen Kirche, so mit 18, als ich dann volljährig war. Aber das ist ein Beispiel dafür, zu sagen, man macht den Kindern keine Vorgaben. Ja? Also der Kleinste ging in den katholischen Kindergarten und so. Und sie müssen sich ihren Weg selber suchen. Also Offenheit. Sie müssen auch jetzt nicht dauernd Einser nach Hause bringen, ja? Sondern wichtiger ist, dass sie selbst drüber nachdenken und ihr Leben versuchen, selber peu à peu in den Griff zu bekommen, als so exzellente Leistungen zu erbringen.
Das haben Sie ja ganz stark gemacht. Lassen Sie uns zurückkommen zur Physik. Also eigentlich Physikprofessor war mein Ziel.
Nein, Diplomphysiker. Nein, Diplomphysiker. Warum Universität? Ich hatte gedacht, ich gehe dann eben auch in den wirtschaftlichen Bereich. Damals war sehr starke Dominanz der Rüstungsindustrie. Sehr viele Physiker gingen damals in die Rüstungsindustrie. Das war mir als, ja, Pazifist ist vielleicht falsche Bezeichnung, aber als jemand, der eher rüstungskritisch ist, eher suspekt, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, auch in der Forschung natürlich tätig zu sein. Ich habe das beides gleichermaßen studiert, wobei zunächst einmal in den ersten Jahren natürlich die Physik, auch die Mathematik, die da nämlich auf hohem Niveau erforderlich ist, im Mittelpunkt steht, zwangsläufig, ein stark verschultes Studium mit Praktika und so weiter. Und ich habe die Lücken gefüllt, die halt da noch im Wochenplan waren mit philosophischen Seminaren. War deswegen gezwungen, auch da nicht allzu wählerisch zu sein, sondern so, wo halt gerade noch eine Lücke war, musste ich dann dieses Seminar belegen, was sich im Nachhinein als sehr fruchtbar herausgestellt hat, weil ich auf die Weise vieles kennengelernt habe, was ich vom eigenen Interesse vielleicht gar nicht belegt hätte. Ja. Und der Wechsel zur Philosophie kam dadurch, dass ich das Glück hatte, dass der damals vielleicht bedeutendste europäische Wissenschaftstheoretiker Wolfgang Stegmüller, der in München ein eigenes Institut hatte, bereit war, meine Doktorarbeit zu betreuen. Und das war natürlich eine Riesenchance. Ja. Und da zeichnete sich doch ab, da gibt es die Möglichkeit, vielleicht doch Philosophie zum Beruf zu machen. Das war aber auch ein bisschen umwegig, weil dann, gerade als ich so weit war, gab es keine freie Stelle, Assistentenstelle am Lehrstuhl Stegmüller. Und ich bin dann ausgewichen ins Institut für Politikwissenschaft, allerdings dort mit Fokus wieder politische Philosophie. Ja. Ja, und war dann da 4 Jahre akademischer Rat auf Zeit. Habe das sehr genossen auch, war gute Zeit. Bin sogar später nochmal zurückgekehrt nach meinen politischen Jahren an dieses selbe Institut, an dem ich studiert habe, und wurde dann Direktor dieses Instituts für einige Jahre. Aber eigentlich für mich inhaltlich war das immer mit einem Interesse politische Philosophie, Ethik, praktische Philosophie, aber auch Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Von daher musste ich mich nicht verbiegen.
Also aber auch immer die Anwendung der Philosophie ins praktische Leben hinein. Nehmen Sie uns nochmal mit zu Herrn Stegmüller. Wie war das da so als Doktorand? Wurde man da nach Hause eingeladen, um seine Doktorarbeit zu diskutieren?
Also Wolfgang Stegmüller war ein extrem scheuer Mensch, wie manche Spitzenwissenschaftler, die natürlich irgendwie sich auch schützen müssen vor einer Überforderung. Wenn sie permanent sich um Studierende kümmern, dann wird es schwierig mit der Forschung. Und er war einer derjenigen, die also, sagen wir mal, die Präsenzzeiten auf ein Minimum reduzierten. Der kam dann mal ins Seminar für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung, wie das damals hieß, Seminar 2 der Philosophie in München. War aber zugleich sehr inspirierend, vor allem durch seine Bücher, die er geschrieben hat. Im Grunde die analytische Philosophie wieder im deutschen Sprachraum etabliert. Er ist die wichtigste Figur in diesen Jahren, 1959 berufen. Hat das vorangetrieben wie wenige andere, also eigentlich niemand anderes im deutschsprachigen Raum. Und wir haben alle, daraus sind ja viele Professoren hervorgegangen aus diesem Umfeld Stegmüller bis heute. Und die Enkelgeneration ist jetzt wieder hier an dem Institut, da habe ich auch mitgewirkt. Das nennt sich jetzt das ist jetzt mathematische Philosophie. Ja. Munich Center for Mathematical Philosophy heißt das, MCMP. Und das ist eigentlich die Enkelgeneration. Das sind also die Schüler der Schüler von Stegmüller, die dort wieder tätig sind. Und ich habe mich als Dekan sehr darum bemüht, das möglich zu machen, weil es so aussah, als würde diese Stegmüller-Tradition abgewrackt werden. Das war wohl auch so gedacht ursprünglich. Und das ist dann eben konterkariert worden durch zwei ganz exzellente Berufungen, die wir realisieren konnten hier in München. Ja, und jetzt, wenn Sie sagen, wie ging das dann so zu? Also bei Stegmüller war es so, er hat gewirkt vor allem durch seine Publikationen, dicke 1000-Seiten-Bände zum Teil über analytische Philosophie und Wissenschaftstheorie. Er hatte eine besondere Begabung, Fähigkeit, um sich herum Leute zu finden, die sehr originell denken. Das ist nicht immer ganz unproblematisch geworden, weil manche dieser originellen Denker so gut wie nichts publiziert haben. Die kamen dann zum Teil trotzdem auf Dauerstellen, akademische Dauerstellen. Aber das Umfeld war sehr anregend, ja, weil es sehr eigenständige Köpfe waren. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt, war dann am Ende auch als allerletzter bei Stegmüller. Der starb dann verfrüht an Krebs mit 61, glaube ich, war ich dann sein Oberassistent.
Was sind originelle Denker?
Ja, die sich nicht in den üblichen Schablonen bewegen. Also es gibt eine schöne Unterscheidung von Thomas S. Kuhn, einem Wissenschaftstheoretiker, Wissenschaftshistoriker, der sagt, es gibt ordentliche und außerordentliche Forschung, klingt ein bisschen komisch. Und er sagt, die allermeisten bewegen sich in ganz bestimmten wohl etablierten Paradigmen und untersuchen da einzelne Teilbereiche. Und dann gibt es die originellen Denker, die sagen, nee, mir passt das aber nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht. Das muss man doch ganz anders machen. Und jetzt zitiere ich mal Thomas S. Kuhn, den ich nicht in allem zustimme, aber in dem Punkt ja wohl doch. Der Großteil der originellen Denker scheitert, ja, weil eine Alternative zu wohl etablierten, üblichen Methoden, Paradigmen, Begriffsapparaten und so, die wohl etabliert sind, eben schwierig zu machen ist und auch auf Widerstand stoßen bei denen, die gewissermaßen diese Sicht auf ihre Disziplin verteidigen. Aber die sind ganz wichtig, weil sonst gäbe es nicht die großen wissenschaftlichen Fortschritte. Albert Einstein ist vielleicht das berühmteste Beispiel, ja, der mit seiner Relativitätstheorie, speziellen allgemeinen Relativitätstheorie, das gesamte physikalische Denken auf den verändert hat, grundlegend verändert hat. Auch Isaac Newton, ja, hat dem die aristotelische Physik zu Grabe getragen, ein völlig neues Paradigma etabliert mit ein paar Vorläufern, die da eine wichtige Rolle spielten, Galileo Galilei und Kepler und so. Also die brauchen wir und das geht nicht immer gut, ja? Aber man braucht diese originellen Köpfe und eine, naja, der kritischen Bemerkungen, die natürlich auch Debatten ausgelöst haben, ist, dass wir Gefahr laufen, durch eigentlich unbeabsichtigt Gefahr laufen, diese originellen Köpfe in der Wissenschaft eher auszugrenzen. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass gewissermaßen Musterkarrieren erwartet werden. 1,1 Abitur. Die besonders Hochbegabten haben in Deutschland nach einer Studie einer Schweizer Intelligenzforscherin, Elisabeth Stern, einen Abiturdurchschnitt von schlechter als 2. Das heißt, die Allerintelligentesten haben normalerweise oder sehr häufig nicht 1,0 und 1,1 Abitur.
Da ist dann kein Match zwischen dem, was Schule verlangt und was der Kopf denken kann.
Ja, ich erkläre es anders. Ich glaube, dass die, die besonders begabt sind, auch sich die Freiheit nehmen, bestimmte Dinge interessant zu finden und anderes uninteressant.
Okay, ja, also nicht unbedingt den Fokus, den der Lehrer abfragt, wie wir vorhin von Wissenserwerb durch Replikation gesprochen haben.
Also ich will die Hochleister überhaupt nicht abwerten. Die brauchen wir natürlich. Die sagen, das sind die Anforderungen. Ich kann mir das so organisieren, dass ich mit wenig Aufwand diese Anforderungen erfülle. Die sind meistens sehr effizient arbeitende, Jugendliche schon. Die schreiben einen Einser nach dem anderen. Die brauchen wir. Selbstverständlich. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber gerade in der Wissenschaft braucht man auch diejenigen, die vielleicht nicht immer Höchstleister sind, aber Hochbegabungen sind, die dann oft unbequem sind, weil sie so eigenwillig sind und wir neigen dazu. Ich habe mal einen Vortrag, ich bin selber gefördert worden von der Begabtenstiftung, aber ich habe gesagt, wir tendieren dazu, die besonders Begabten auszuschließen in den Rekrutierungsprozessen. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja.
Es gäbe noch viele weitere Beispiele, diese dauernde Review-Praxis, alles wird irgendwie begutachtet und wir alle haben wenig Zeit. Ich selber war ja auch x-mal Gutachter. Das heißt, man schaut sich das an und sagt sich, naja, passt das jetzt? Ist das State of the Art? Hat der bestimmte Literatur erwähnt, die wichtig wäre oder nicht und so? Ja, naja, nach diesem Verfahren wäre Wittgenstein oder Einstein nie zu akademischen Ehren gekommen, ja, weil sie eben diesen Standards nicht entsprechen.
Am Anfang unseres Gesprächs haben wir über das Streiten gesprochen. Jetzt komme ich immer mehr zu dem Punkt, dass es einfach nicht das Streiten gegebenenfalls ist, was ihnen untergeschoben wird als Charakteristika, sondern vielmehr dieses, ich denke selber und trete dafür ein und das als unbequem empfunden wird.
Das wird vielleicht von manchen als unbequem empfunden. Andererseits kenne ich auch viele Diskussionsrunden, wo man dann sagt, naja, jetzt sind wir rausgekommen, wir sind ja jetzt doch am Ende ziemlich einig. Das heißt, die Bereitschaft auch zuzugehen und vor allem zuzuhören, andere Positionen ernst zu nehmen, das ist mir jedenfalls ganz wichtig, erwarte ich auch von meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und das ist in manchen Talkshows einfach schwierig, weil da ist das vorformatiert, jeder hat so seine Rolle und wehe, jemand fällt aus dieser Rolle raus. Und naja, und in der Hinsicht bin ich sicher ein bisschen sperrig.
Als Philosoph, was ist Ihre Einschätzung? Wie viel Unbequemheit muss Gesellschaft aushalten können?
Also ich glaube sehr viel. Ich schreibe gerade an einem Buch zu dem hoch umstrittenen Thema Cancel Culture. Da sagen die einen, die gibt's ja gar nicht. Wo wird gecancelt? Jeder kann sagen, was er will. Und die anderen sagen, das ist die größte Bedrohung der Demokratie. Das wird auch in Deutschland gesagt, das wird auch in den USA diskutiert und ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut. Wir haben natürlich eine historisch weit zurückreichende Tradition des Cancelns, ja, nämlich unbequeme Meinungen, unbequeme Schriften möglichst eben aus der öffentlichen oder Aufmerksamkeit, wissenschaftlichen Aufmerksamkeit hinauszudrängen. Die Tatsache, dass wir so wenig Literatur aus der Antike überliefert haben, hängt unter anderem mit dem sich damals etablierenden christlichen Gelehrsamkeit zusammen, die gesagt haben, alles, was nicht christlich kompatibel ist, das wird unterdrückt. Und damit sind fast 99% der gesamten Literatur ist verschwunden in diesen Jahren. Teilweise beabsichtigt, teilweise versehentlich. Es gab Brände und sonst was und Umbrüche, ist mir schon klar. Galileo Galilei, man kennt das, Giordano Bruno und viele andere Figuren, die sogar auf dem Scheiterhaufen teilweise geendet sind. Und man hat nun gedacht, mit der europäischen Aufklärung ist das endgültig vorbei. Ja, berühmte Voltaire, wie hat er nochmal gesagt, ich teile nicht, was du sagst, aber ich würde dafür kämpfen oder ich würde mein Leben einsetzen dafür, dass du sagen kannst, was du sagen möchtest.
Ja.
Und das ist schon ganz essentiell für die Demokratie. Wir müssen in weiten Grenzen, ich meine, wenn jemand völlig rumspinnt, ich sag mal QAnon, Ideologie oder sonst was vertritt, dann ist dann auch irgendwann die Grenze, weil man hat nicht die Zeit, sich mit so einem Quatsch auseinanderzusetzen. Aber es gibt Grenzen, über die spreche ich auch in dem Buch. Aber innerhalb dieser Grenzen gibt es auch einen schönen italienischen Ausdruck, den ich liebe, der auch in Italien aber nicht mehr angewandt wird, sonst gäbe es nämlich die jetzige Ministerpräsidentin nicht. Das ist der Arco Costituzionale, das ist der Verfassungsbogen. Ja, da war noch die KP dabei, aber nicht mehr die Linksabspaltungen, die gewaltsame Revolution herbeiführen wollten. Und da waren die konservativsten Konservativen dabei, aber nicht mehr der MSI, Movimento Sociale Italiano, also neofaschistische Bewegung. Aus der kommt aber die jetzige Ministerpräsidentin Italiens. Also das ist der Arco Costituzionale. Innerhalb dessen darf es keine Diffamierung, Diskreditierung, gezielte Marginalisierung oder eben das Deplatforming, wie das im Amerikanischen heißt, geben. Das heißt, dass man also versucht, diese unbequemen Stimmen einfach tot zu machen, wegzudrücken, bis hin zu persönlich üblen Diffamierungen. Das darf es nicht geben, weil das die Demokratie beschädigt.
An dieser Stelle beenden wir die Unterhaltung zunächst. Da das Gespräch mit Julian Niederrümelin nicht in eine Podcast-Folge zu packen war, zu spannend waren seine Einblicke in seinen Werdegang, gibt es in 2 Wochen eine weitere Folge mit ihm. Dann unterhalten wir beide uns unter anderem darüber, wie wichtig es für eine Demokratie ist, dass sich Freiheit und Gleichheit tagtäglich im respektvollen Umgang miteinander zeigen.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!